Ja, lasst uns versuchen, in die Gedanken des Paulus wieder einzusteigen. Er ist in Mazedonien, hat dort Titus getroffen endlich, hat von ihm Nachrichten bekommen vom Ergehen des Werkes der Gemeinde in Korinth. Manches freut ihn sehr, sehr sogar. Anderes bekümmert ihn. Und er schreibt diesen Brief, in dem er einerseits diese Einflüsse zurückdrängen muss und natürlich gleichzeitig auch die Treuen befestigen will. Und das ist ja gar keine leichte Aufgabe. Wir haben gesehen, wie er in Kapitel 3 und 4 von seinem Dienst schrieb, von der Herrlichkeit dieses Dienstes, Kapitel 4, Vers 6, dieser Vergleich, dass wie Gott in der Schöpfung durch sein Wort, sein gebietendes Wort Licht hineinbrachte in dieses Dunkel, in diese ungeformte Masse und dann anfing alles zu ordnen. Genauso bringt das Evangelium Licht hinein in ein Leben, das durch die Sünde finster, verfinstert geworden ist, ein Chaos geworden ist und bringt Ordnung hinein. Es ist wirklich Gottes Macht, die sich da entfaltet. Und damit das auch deutlich wird, sichtbar wird, dass es Gottes Macht ist und damit Gott alle Ehre bekommt, sorgt er dafür, dass die Werkzeuge, die Gefäße schwach sind. Dass niemand auf den Gedanken kommen sollte, es liege an der Bildung, an der Intelligenz, an der Redekunst oder am Vermögen oder am Geld, an den Ressourcen des Menschen. Es ist Gottes Werk. Gott sagt im Alten Testament, er sagt es im Propheten Jesaja, eine kategorische Deklaration: Ich bin der Herr und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Gott tut es nicht. Er gibt seine Ehre niemand anderem. Und Paulus wird sich gefragt haben, hätten wir ihn gefragt, Paulus, jetzt hast du davon geredet, von deinem Dienst, von der Herrlichkeit dieses Dienstes, und jetzt redest du von diesen Gefäßen, diesen schwachen Gefäßen. Warum tust du das? Und vielleicht hätte er uns gesagt, ja, ich kann es fast nicht begreifen, dass die Korinther, die das Evangelium hörten, die Kraft des Evangeliums erlebten und auch an mir und an meinen Mitarbeitern sahen, wir sind ganz schlichte Leute, an uns ist ja wirklich nichts Besonderes, wie sie jetzt anfangen können, auf diese übergroßen Apostel zu hören und sich beeindrucken zu lassen von Leuten, die einfach souverän, gewandt, mit allen Wassern der Philosophie gewaschen und allen Salben der Rhetorik geschmiert, auftreten. Und offensichtlich wollte er mit dieser Darstellung der schwachen Gefäße auch das den Korinthern klar machen und ihnen so helfen zu erkennen, ja, was das Echte ist, wie wir vorhin hörten, und was eben menschlich Gemachtes ist, was Fassade ist, was Glanz ist, aber ohne Gehalt. Ja, die Gefäße sind schwach, die Gefäße verfallen sogar, Verse 16 bis 18. Sie halten nicht unendlich, ist der Tee ausgetrunken, dann wird die Tasse aus dem Fenster geschmissen. Ja, haben wir unseren Dienst getan, dann wird das Gefäß auf die Seite gestellt, weil das Gefäß wirklich nicht das Entscheidende ist. Aber, Kapitel 5, Vers 1 bis 10, wir haben ein neues Haus, ein neues Gefäß, ein herrliches Gefäß. Wenn der Herr kommt, so sagt Paulus im Philipperbrief, wird dieser Leib der Niedrigkeit, so nennt er ihn, in der King James Bibel steht, des Vile Body. Weil heißt niedrig, vilis, lateinisch, ein lateinisches Wort eigentlich, niedrig, von geringem Wert sogar etwas, das man verachtet, das abschätzig ist. Und so sieht Paulus die Gefäße an. An ihnen ist wirklich nichts, aber der Herr wird unseren Leib der Niedrigkeit verändern. Wenn er kommt, wenn wir zu ihm eingehen, wird er ihn verändern zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit. Und dann wird das Gefäß so herrlich sein, wie jetzt nur der Inhalt ist. Aber erst dann, jetzt nicht. Das ist übrigens ein großartiger Ansporn, wie wir gesehen haben, Kapitel 5, Vers 1 bis 10, diesen Dienst zu tun, nicht zu ermatten. Nicht zu ermatten, denn wir haben Diese Behausung im Himmel, das ist ein Ort von Glückseligkeit. Ein Ort der grenzenlosen, nie endenden, nein, sogar immer zunehmenden, reinen Wonne. Der Himmel. Und warum ist er das? Weil Jesus dort ist. Beim Herrn sein. Ich will lieber ausheimisch aus dem Leib und beim Herrn sein, da sein, wo er ist. Und darum lohnt sich alle Mühe. Vers 10, keine Mühe, keine Bedrängnis, kein Arbeiten ist vergeblich gewesen. Wir arbeiten für Dinge, die ewig bleiben. Wenn das nicht ein Ansporn ist, zu arbeiten, für Dinge zu arbeiten, die bleiben, die nicht weggewischt werden, die nicht verwehen. Und jetzt kommen wir zu einem nächsten Abschnitt, 5, 11 bis 7, 3. Es ist ja immer ein wenig willkürlich, auch nicht immer sehr intelligent, wie man die Dinge einteilt. Ich weiß nicht, ob das glücklich ist, aber ich habe jetzt einfach das so als Abschnitt zusammengefasst. Botschafter an Christi Stadt. Nun, wie folgen hier die großen Gedanken aufeinander? Die Herrlichkeit des Evangeliums haben wir gesehen. 2,14 bis 4,6. Die Herrlichkeit des Dienstes, die Herrlichkeit des Evangeliums. Dann 4,7 bis 5,10. Die Träger dieser herrlichen Botschaft, schwache Gefäße. Aber jetzt sehen wir, und das ist etwas, das die Bibel kennzeichnet, wie die Bibel einfach die Wahrheit von allen Seiten darstellt. Und sie vollkommen ausgewogen ist. Denn jetzt geht es weiter. Die Träger dieser herrlichen Botschaft, geheiligte Gefäße. Schwache Gefäße, ja. Aber das heißt nicht, dass wir so leben können und sollen und dürfen, wie es uns gerade beliebt. Sondern geheiligte Gefäße. Botschafter an Christi Stadt. Das sind wir. Das ist unsere hohe Berufung. Das ist unsere hohe Aufgabe. Und darum müssen die Gefäße geheiligt sein. Und das ist ein wichtiger Gedanke, der durch diesen ganzen Abschnitt geht. Beginnt gleich im Vers 11, Kapitel 5, Vers 11, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen. Das griechische Wort Phobos wird gewöhnlich mit Furcht übersetzt. Man könnte eben auch übersetzen, da wir die Furcht des Herrn erkennen. Und gemeint ist, wie ist dieser Genitiv zu verstehen? Gemeint ist, umschrieben, da wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist. Luther 1912, dieweil wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist, und dann fährt er fort und sagt, fahren wir schön mit den Leuten. Das ist irgendwie so schön gesagt, man hat das einmal gelesen und kann es nicht vergessen. Das ist wirklich einfach meisterlich ausgedrückt. Nun, Luther will Folgendes sagen. Weil wir den Herrn fürchten, aus Gottesfurcht heraus, bemühen wir uns mit allen Mitteln, den Menschen das Evangelium zu bringen. Und Paulus sagt ja in 1. Korinther 9, eben den Empfängern dieses Briefes, dass er denen, die unter Gesetz ist, ist wie einer unter Gesetz und denen ohne Gesetz, wie die ohne Gesetz sind. Das heißt, er versucht sie zu gewinnen mit allen Mitteln. Und was ihn antreibt, ist die Furcht Gottes. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob Paulus das hier sagen wollte, und so ist es vielleicht besser, dass wir möglichst wörtlich übersetzen, da wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist, überreden wir die Menschen. Suchen wir die Menschen zu überreden. Bitte? Überzeugen, ja. Überreden, überzeugen. Wir die Menschen. Ja, lesen wir jetzt diese Verse von Vers 11 an bis zum Ende des Kapitels. Nun, ich wollte nur auf das hinweisen. Paulus spricht von der Furcht des Herrn und zeigt damit, setzt damit gewissermaßen wie den Ton für diesen ganzen Abschnitt. Die Gefäße, die Gott gebraucht, sind solche, die in der Gottesfurcht leben. Geheiligte Gefäße. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir die Menschen, Gott aber sind wir offenbar geworden. Ich hoffe aber auch in eurem Gewissen offenbar geworden zu sein. Denn wir empfehlen uns selbst euch nicht wiederum, sondern geben euch Anlass zum Ruhm, unser Talben, auf dass ihr ihn habt bei denen, die sich nach dem Ansehen rühmen und nicht nach dem Herzen. Denn sei es, dass wir außer uns sind, so sind wir es Gott. Sei es, dass wir vernünftig sind, euch. Denn die Liebe des Christus drängt uns, indem wir also geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist da verweckt worden. Daher kennen wir von nun an niemanden nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleische gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr also. Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus und hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben, nämlich, dass Gott in Christus war, die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend, und hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. So sind wir nun Gesandte für Christum, als ob Gott durch uns ermahnte. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Einmal so weit. Wegen des in Vers 10 Gesagten wissen wir, dass der Herr zu fürchten ist. Er ist nämlich Herr, er ist Herrscher, er ist Richter. Wir müssen vor seinem Richterstuhl erscheinen. Und darum ist er zu fürchten. In Kapitel 6, Vers 1 steht das Stichwort Gnade. Und in den letzten Versen dieses Kapitels haben wir gesehen, wie Gott in seiner Gnade Versöhnung bereitet hat, Erlösung bereitet hat, diese verkündigen lässt. Ganz am Anfang des Briefes wird Gnade den Lesern gewünscht, Gnade euch, ganz am Schluss des Briefes, Gnade, 2. Korinther 13, Vers 13, die Gnade des Herrn Jesu Christi sei mit euch. Wir haben Schwierigkeiten mit der Gnade. Vielleicht ist es das, was wir am schwersten verstehen und das, was uns am häufigsten Anlass wird zu falschen Schlüssen. Die Gnade. Und zwar ist das wohl deshalb so, weil die Gnade etwas uns vollständig Fremdes ist von unserer Natur. Ja, es ist sogar etwas, das direkt in Opposition zur Natur steht. Es war üblich in der Zeit des Mittelalters von diesen beiden großen Bereichen zu reden. Gnade, das ist das, was Gott betrifft. Natur ist das, was den Menschen betrifft. Gnade und Natur. Und Gnade ist wirklich etwas, das nicht nach unserer Natur und darum nicht nach unserem Verstehen und Denken ist. Und darum haben wir Schwierigkeit mit der Gnade, die Gnade zu erfassen, die Gnade richtig zu verstehen. Und wir ziehen immer wieder falsche Schlüsse aus der Gnade. Und ein erster, häufiger falscher Schluss, den ich nenne, ist jetzt der, wir denken, wenn Gott gnädig ist, dann nimmt er es mit der Sünde nicht so genau. So denken wir. Und wir reden auch so als Menschen. Wir sagen ja als Menschen, dass man Gnade vor Rechter gehen lasse. Und das bringt es schön auf den Punkt. Wie wir denken, wenn man es genau nimmt, also gerecht ist, dann kann man nicht gnädig sein. Also Gnade vor Rechter gehen lassen bedeutet also Gnade, ja, in dem Fall darf man es mit Schuld und mit Sünde nicht so genau nehmen. Und so sei es dann bei Gott auch. Und manche haben aus dem Evangelium der Gnade Gottes geschlossen, dass wir es dann mit Heiligkeit nicht so ernst nehmen müssen. Der Römerbrief muss sich ja mehr als einmal ganz deutlich dagegen wenden. Sollten wir in der Sünde verharren, auf dass die Gnade überströmt? Ausgeschlossen, sagt Paulus. Ausgeschlossen. Die Gnade schließt das aus. Und so spricht Paulus hier von der Furcht des Herrn, die den Diener Gottes bewegt. Er fürchtet Gott. Und noch ein Vers zum Zusammenhang zwischen Gnade und Furcht des Herrn aus dem Alten Testament. Ich habe die Absicht, morgen Abend über dieses Verhältnis von Gnade und Gottesfurcht zu reden. Ausgehend von diesen Aussagen im 2. Korintherbrief. Weil mir das so überaus wichtig erscheint. Für uns, es ist immer wichtig, aber vielleicht in unserer Zeit notwendiger, als sonst daran zu erinnern, dass Gnade bedeutet und mit sich bringt, dass wir in Gottesfurcht und in Heiligkeit leben. Also noch ein Vers dazu, Psalm 130. Dort sagt der Psalmist, bei dir ist Vergebung, damit du gefürchtet werdest. Da haben wir es also. Vergebung und das Ergebnis davon? Furcht, dass wir Gott fürchten. Psalm 130, es ist der Vers 4. Bei dir ist Vergebung, damit du gefürchtet werdest. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, das wollen wir morgen Abend tun. Versuchen zu verstehen, wieso sich daraus ergibt, dass wir Gott fürchten, wenn er Sünden vergibt. Und eben nicht das tun, was manche taten, dass sie sagten, ja, wenn Gott gnädig ist und Gott Sünden vergibt, dann kann man ja sündigen. Er vergibt sie ja. Das ist falsch gedacht. Darum fahre ich jetzt fort und sage nichts mehr dazu, zur Furcht des Herrn. Das ist im Antrieb, die Menschen zu überreden. Gott sind wir offenbar geworden. Wir stehen vor Gott, alles ist bloß und aufgedeckt vor ihm. Wer das weiß, erstens wird das seinen Wandel prägen, bestimmen. Und es wird auch seinen Umgang mit den Menschen bestimmen, auch seinen Umgang unter den Christen bestimmen. Wer weiß, dass wir Gott offenbar sind, der weiß, dass Gott das Herz sieht. Nicht das Äußere, nicht so wie wir uns geben, nicht das Gebaren, das Herz. Und Paulus sagt jetzt im Vers 12, und hier wird es ganz deutlich, dass er die falschen Arbeiter, an die falschen Arbeiter denkt. Wir empfehlen uns selbst, euch nicht wiederum, es geht nicht darum, dass wir uns empfehlen. Wir haben ja schon darüber geredet, nein. Sondern wir geben euch Anlass zum Ruhm unserer Talben. Also dass ihr gegenüber denen, die uns und das Evangelium damit angreifen, damit ihr ihnen gegenüber das Evangelium und auch die Diener des Evangeliums verteidigen könnt. Das muss man manchmal. Man muss manchmal die Diener des Evangeliums verteidigen. Manchmal werden Diener des Evangeliums von Feinden des Evangeliums angegriffen, hintergangen. Man versucht, sie unmöglich zu machen, um damit nachher auch die Botschaft und das Werk des Evangeliums unmöglich zu machen. Und die müssen wir manchmal verteidigen. Und hier gibt er ihnen Argumente, dass sie das tun können. Es geht ihm nicht um sich. Nein, es geht um das Werk des Herrn. Und so sagt er im Vers 13, sei es, dass wir außer uns sind, so sind wir es Gott, sind wir vernünftig, dann sind wir es für euch. Wieder diese beiden Dinge, die ihn bewegen. Für Gott und für euch. Ja, Gott, seine Sache soll gefördert werden. Es geht um sein Wort, seine Ehre, nicht um meine Ehre. Es geht um euch, um euer Wohl, dass ihr feststeht, nicht darum, dass ich gut dastehe. Man hat ja dem Paulus offensichtlich verschiedentlich gesagt, er sei außer sich. Das hat der Landpfleger Festus gesagt, als Paulus vor ihm seine Rede hielt, Paulus, du rasest. Deine Gelehrsamkeit macht dich rasen. Apostelgeschichte 26, 24. Und vielleicht haben das auch jene gesagt. Diese falschen Arbeiter in Korinth, ja, dieser Paulus, er ist manchmal auch nicht ganz bei Sinnen, ist er. Manchmal ist er einfach überexaltiert. Abgehoben. Und er sagt, gut, sind wir halt außer uns. Gott weiß es. Gott weiß es. Und wenn wir vernünftig sind, für euch. Und wie kommt Paulus dazu? Wir fragen uns wirklich, woher kommt das, dass er immer wieder bei ihm deutlich wird, die Ehre Gottes, das Wohl der Geschwister, das ist seine Triebfeder. Vers 14, die Liebe des Christus drängt uns. Es ist die Liebe Christi, die uns drängt. Aber woher hat denn Paulus solche Liebe zu Christus und zu den Heiligen? Woher kommt das? Woher kommt in das Herz eines Menschen Liebe zu Christus und zu seinen Heiligen? Sie kommt von der Liebe Christi selbst. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Es ist nichts, das in uns wächst. Es ist nichts, das in uns vorhanden wäre. Es ist etwas, das Gott in uns geweckt hat, gewirkt hat, dadurch, dass er uns zuerst geliebt hat. Römer 5. Gott erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Römer 5, Vers 8. Er hat uns zuerst geliebt und dann hat er seine Liebe ausgegossen in unsere Herzen. Es kommt alles von ihm. Johannes sagt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 10. Hierin ist Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Es ist wirklich so. Der Mensch liebt Gott nicht. Der Mensch liebt auch die Wahrheit nicht. Man sagt das manchmal, dass wahrheitsliebende Menschen, die finden den Herrn. Ja, aber wo gibt es wahrheitsliebende Menschen? Wo gibt es denn die? Seit dem Sündenfall, seit der Vertreibung aus dem Garten Eden. Lieben wir eben die Sünde und nicht die Wahrheit. Lieben wir eben uns und nicht Gott. Lieben wir niemanden so sehr wie uns selbst und nicht den Nächsten. Und Gott schon gar nicht. Wir haben ja keine Beziehung zu ihm. Ist uns ja eine bestenfalls theoretische Größe, wenn überhaupt. Und vielmehr lieben wir die Finsternis. Johannes 3, Vers 19. Dies ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Ja, wir müssen darauf zurückkommen, immer wieder. Was sagt die Bibel über den Menschen, über den natürlichen Menschen, wie wir sind von Geburt? Wir lieben Gott nicht. In uns ist keine Liebe. Gott hat uns geliebt, als wir noch Feinde waren. Gott hat uns neu gemacht. Gott hat uns diese Natur gegeben, die ihn wieder liebt. Und so sagt Paulus dann im Vers 18, alles aber von Gott. Alles aber von Gott. Die Liebe des Christus drängt uns. Und dann beginnt er zu rechnen, indem wir so gerechnet haben, geurteilt haben. Einer ist für alle gestorben. Und damit sind alle gestorben. Damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Leben wir? Ja. So wir Christen sind, leben wir. Also ist Christus für uns gestorben. Und wir sind mit ihm auferweckt worden, aber wir sind auch gestorben. Wir sind auch gestorben. Was heißt denn gestorben? Wir sind ja da. Nein, wir sind in dem Sinn gestorben, dass wir nicht mehr dieses Leben lebten, das wir uns einrichteten nach unseren eigenen Wünschen, Vorstellungen. Es gibt Menschen, die leben für den Genuss, leben um zu genießen. Genießen, einfach genießen. Sich genießen, das Leben genießen, genießen. Andere gibt es, die leben nicht so sehr, um zu genießen. Es gibt Leute, die verleugnen sich selbst. Lenin, lest einmal Büchlein Sternstunden der Menschheit von Stefan Zweig. Das ist ein Kapitel über Lenin. Dieser Lenin hat jahrelang, hat er mit der Regelmäßigkeit einer Uhr in Zürich, wohnend, im Exil, verbannt vom Zaren, die russische Revolution vorbereitet. Und mit der Regelmäßigkeit einer Uhr saß er immer morgens um 8 in der Zentralbibliothek in Zürich am Zähringer Platz. Der Erste, der dort saß, der Letzte, der hinausging. Monate, Jahre, Tag für Tag. Arbeitete, arbeitete, arbeitete. Morgens, als der Bibliothekar aufgeschlossen hatte, Türen waren auf, einige Minuten vergingen. Wo ist Wladimir Ulyanov? Wladimir Iljitsch Ulyanov, wo ist er? Nicht da, er war nicht mehr da. Wisst ihr warum? Die Revolution war in St. Petersburg ausgebrochen. Also jemand, der sich wirklich verleugnet hat. Und wieso tat er das? Aus Liebe zu irgendjemandem, ja, zu sich selbst. Denn es gibt Menschen, die leben nicht dazu, um zu genießen. Er hat auf Genüsse verzichtet, ungeheuer diszipliniert gelebt, aber er lebte dazu, sich einen Namen zu machen. Er wollte der Erste sein. Er wollte Herr sein. Er wollte Herrscher sein. Er wollte ein Imperium und hat es bekommen. Einige bekommen es, was sie begehren. Und beidem hat der Christ eben abgesagt. Er ist gestorben. Er lebt nicht mehr für sich. Weder um zu genießen, noch um sich einen Namen zu machen. Sondern jetzt ist Christus sein Leben. Das heißt, die Sache Christi ist auch seine Sache. Das heißt, der Wille Christi und der Friede Christi regiert und bestimmt und entscheidet in seinem Herzen. Christus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf. Das ist genau das. Das heißt, wenn Christus gestorben ist am Kreuz, dann sterben wir oder sind wir mit ihm gestorben. Was heißt denn sein Kreuz aufnehmen? Manchmal, das ist so zur Redensart geworden unter so den Menschen in der Christenheit, wo man irgendwie so die Bibel und Evangelien und so kennt. Und da ist eine Oma, die hat Gicht und dann sagt man, ja, das ist ihr Kreuz. Das ist nicht gemeint, sein Kreuz auf sich nehmen. Was bedeutete das Kreuz auf sich nehmen für unseren Herrn? Es bedeutete, das, was er im Garten Gethsemane betete, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist das Kreuz. Dem eigenen Willen absagen. Unser Kreuz auf sich nehmen, wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen, heißt es, dass wir sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich lebe jetzt nicht mehr dafür, zu genießen, meine Ziele zu erreichen. Mir einen Namen zu machen oder zu genießen, was ich genießen will. So lebten wir vorher. Wir sind gestorben. Dieses Leben ist zu Ende gekommen. Aus. Fertig. So wir Christen sind. So wir echt sind. Und nicht Kopien sind. Daher kann Paulus dann sagen im Vers 16, daher kennen wir von nun an niemandem nach dem Fleisch. Nun, dieses daher fasst zusammen all das, was er vorher gesagt hat. Daher. Er beurteilt jetzt die Menschen nicht mehr nach dem, was sie von ihrer Natur sind, sagt er. Er schaut jetzt nicht mehr auf die Unterschiede, Standesunterschiede oder Unterschiede der Herkunft, ob Juden, wie eben diese Überapostel sagten, wir sind Juden, Söhne von Juden, Hebräer, Hebräer von Hebräer. Nein, das, was Paulus zum Dienst antreibt, der Inhalt seines Dienstes, was ihn zum Dienst antreibt, stellt ihn überall diese menschlichen Unterscheidungen, wo es auf menschliche Qualitäten, menschliche Fähigkeiten ankommt. Denn diese Dinge hindern das Werk Gottes. Und vielleicht sollten wir diese vier Dinge zusammenfassen, die in diesem Kapitel stehen. Es sind vier Dinge, die Paulus vorantreiben in seinem Dienst. Wir haben sie alle schon gehört, ich fasse jetzt einfach zusammen. Vier Dinge. Die Hoffnung beim Herrn zu sein. So vier Dinge, die in diesem Kapitel stehen. Die Hoffnung beim Herrn zu sein. Kapitel 5, Vers 9. Bald beim Herrn zu sein. Das ist der erste Antrieb. Der zweite Antrieb, das Wissen um den Richterstuhl Christi. Vers 10. Der dritte Antrieb, weil wir den Herrn fürchten. Der vierte Antrieb, die Liebe Christi. Und weil das alles ihn drängt und bestimmt und weil er mit Christus seinem eigenen Willen, eigenen Leben gestorben ist, den Herrn und seine Sache zu seiner Sache gemacht hat, darum erkennt er niemanden mehr nach dem Fleisch. Darum hat er es aufgehört, dass er auf diese Dinge das Gewicht legt. Denn, Vers 17, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Jenes zählt nicht mehr. Sehen wir die Geschwister in Christus, dann ist die Folge Frieden und gegenseitiges Vertrauen. Wir haben ja gesehen, das war ein wichtiges Thema im Kapitel 1 und 2. Und solches Vertrauen gibt es nur in Christus. Wenn wir uns sehen als von ihm Erwählte, Erlöste und in Christus Neugemachte. Im Fleisch, wenn wir Menschen nach dem beurteilen, was sie menschlich sind, ihre menschlichen Qualitäten und Fähigkeiten, Herkunft und so weiter, ihre menschlichen Neigungen, Temperament, wenn wir auf das achten, wenn uns das wichtiger wird, dann entstehen Klüngel, Klicken, Parteien, Gruppen, Interessengemeinschaften. Und das ist in sich schon eine Leugnung des Werkes Christi, denn die Welt wird daran erkennen, dass wir seine Jünger sind, wenn wir einander lieben, wenn wir in ihm eins sind. Und all das kommt von Gott. Alles von Gott. Ja, was zählen da menschliche Unterschiede? Und welchen Platz hat da noch Menschliches sich brüsten und rühmen und sich über andere erheben? Keine. Hat keinen Platz. Und zudem hat Gott uns mit sich selbst versöhnt. Alles, was gegen Gott war in unserem Leben, alles, was in unserem Leben Gott unannehmbar ist, weggetan. Er sieht uns an mit Wohlgefallen. Alles ist weggetan, woran er kein Gefallen haben konnte. Er sieht uns mit Wohlgefallen. Und jetzt der Korinther. Können wir dann einander anders ansehen? Wenn Gott uns mit Wohlgefallen ansieht, dass wir nachher so auf die anderen so herabschauen, sie so einstufen, klassifizieren, bewerten. Und das heißt ja immer auch, dass wir etwas auszusetzen haben an ihm. Ja, das ist nicht so, nein, jenes. Ja, sehe zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet, hat der Herr gesagt, Matthäus 18. Das hat er nicht umsonst gesagt. Das ist der Blick des natürlichen Menschen. Er sieht diese Unterschiede und schaut herab auf die, die er für geringer hält als sich selbst. Wenn Gott uns aber so sieht, wenn er uns mit sich versöhnt hat und mit Wohlgefallen auf uns sieht, wie sollten wir dann nicht mit Wohlgefallen auf die Geschwister sehen? Und sie lieben, weil Gott sie liebt. Und ihr Wohl suchen und auch ihre Ehre suchen. Und dann fällt es uns nicht ein, dass wir irgendwie versuchen, sie schlecht zu machen, sie zu diskreditieren. Und vielleicht hat es dem einen oder anderen in Korinth beim Lesen dieses Briefes langsam gedämmert, vielleicht hat der ein oder andere schon ein schlechtes Gewissen bekommen und gemerkt, wie verkehrt das alles ist, worauf sie hörten und was diese falschen Arbeiter da hineintrugen. Und jetzt beachten wir einmal, wie wichtig das ist, dass wir so miteinander umgehen, uns gegenseitig so sehen, wie wichtig das ist für unser Zeugnis nach außen. Zuerst Vers 18, Gott hat uns mit sich selbst versöhnt. Und dann Vers 19, nein, steht auch Vers 18, und hat uns was gegeben? Den Dienst der Versöhnung. Und jetzt sollen wir der Welt predigen. Was predigen der Welt? Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt. Das wird ja zur Farce, wenn wir selbst das nicht leben. Wenn wir selbst so leben und auf andere herabschauen und damit leugnen mit unserem Denken, Urteilen und Handeln, was Gott in Christus getan hat. Gott hat die Welt mit sich versöhnt und hat jetzt das Wort der Versöhnung in uns niedergelegt. Ja, wie können wir noch das Evangelium predigen mit gutem Gewissen, wenn wir nicht selbst so leben? Das geht ja gar nicht. Oder wir können es tun und der Heilige Geist verwendet unsere Worte dann nicht, wie Mark in der ersten Stunde sagte. Der Heilige Geist stellt sich nicht dazu, zu diesem Zeugnis. Dann wird das Evangelium verhüllt sein, aber dann sind auch wir schuld daran, wie in Kapitel 4 steht. Dann können wir nicht mit Paulus sagen, wenn es jetzt immer noch verhüllt ist, dann wegen des Unglaubens und weil der Fürst dieser Welt ihnen die Augen verhüllt hat, es verhüllt hat und sie verblendet hat. Sondern dann tragen wir Schuld daran. Gott rechnet der Welt ihre Übertretungen nicht zu. Was für ein Vorbild, einander nicht aufzurechnen. Es ist eine der erbärmlichsten Beschäftigungen, die es gibt, einander Vergehungen und Verfehlungen und zu kurz kommen aufzurechnen. Denn Gott tut es nicht. Ja, es kommt ein Tag der Abrechnung. Aber Gott rechnet jetzt nicht auf, sondern er ist grundsätzlich bereit, aufgrund des Versöhnungswerkes des Todes Christi der Welt ihre Sünde nicht zuzurechnen. Und er beweist es jeden Tag, dass er es nicht so tut. Wisst ihr wie? Indem er uns immer noch leben lässt und uns nicht richtet. Hätte uns ja längst alle zusammen richten müssen. Und er tut den Menschen Gutes Tag für Tag. Wie anders ist Gott, als wir Menschen. Wir sind ja so auch als Christen, ja, ich habe mir das und das angetan, Sünde ist Sünde, Sünde muss bekannt werden. Und vorher, ich bin zwar schon bereit zu vergeben, aber er muss zuerst zu mir kommen und genügend Zerknirschen zeigen. Dann kann ich ihm gnädigerweise, weil ich ja sehr gnädig bin, vergeben. Und dann können wir miteinander wieder Freunde sein. Ja, wir können Gott nur dafür danken, dass er nicht mit uns so umgeht. Und gestern wurden einige Abschnitte aus diesem Buch von Georg Whitfield vorgelesen. Das war vielleicht das, was mich am meisten an diesem Mann beeindruckte, wie er bereit war, Dinge, die man ihm angetan hatte, Unrecht, man hat ihn hintergangen, man hatte ihn also wirklich auf ganz niederträchtige Weise, war man mit ihm umgesprungen. Er hat das nie Leuten aufgerechnet, präsentiert und darauf bestanden, das müsst ihr zuerst in Ordnung bringen. Habt ihr nicht gemacht. Und es ist wirklich so, dass gerade die Leute aus dem auch theologisch und eine Zeit lang auch anderweitig anderen Lager, also im feindlichen Lager, wenn ich so sagen wollen, oder gegnerischen Lager, dass sie dann anfingen, Georg Whitfield den Friedensstifter zu nennen, the Peacemaker. Und John Wesley selber sagte, wo Georg Whitfield hinkommt, kann sich das hässliche Haupt des Sektierertums nicht erheben. Und solange er da war, blieben auch diese verschiedenen Strömungen der Erweckungsbewegung, der methodistischen Erweckung im 18. Jahrhundert, blieben sie so weit vereint, dass sie zusammenarbeiteten. Wesley, Whitfield, die Calvinisten, die Arminianer, kurz nach seinem Tod entfremdeten sie sich einander. Ja, wirklich ein großartiges Vorbild von jemandem, der begriff, was es heißt, Gott hat uns mit sich versöhnt. Und hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. Und es war ja ein Skandal, wie die Korinther miteinander lebten in Klicken, in Klüngeln, wie einander sogar vor Gerichten verklagten. Das war wirklich beschämend. Dabei hat Gott so gehandelt. Und auf welchem Weg hat er uns versöhnt? Verse 20 und 21, wir sind jetzt Gesandte für Christus, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und was hat Gott getan, um zu beweisen und zu zeigen, dass er Versöhnung wirkt, bereitet hat? Er hat seinen Sohn zur Sünde gemacht, also die ganze Schuld ihm zugeschrieben. Die ganze Schuld auf ihn gelegt, ihn zum Schuldigen deklariert, zum Sündenbock, wirklich zum Sündenbock. Und das ist ja etwas, kaum etwas in unserer Natur wehrt sich so dagegen. Was, ich soll wieder der Sündenbock sein? Und da empört sich alles in uns dagegen. Der Herr wurde wirklich zum Sündenbock. Zum Schuldigen. Im Urteil aller. Wie der Schuldige hing er dort. Und dass er auch dort endete und starb, das war für alle der Beweis, er war wirklich der Schuldige. Ein Gotteslästerer. Ihn als Auferstandenen haben nur die Gläubigen gesehen. Im Urteil der Welt, im Urteil der Juden war er der Schuldige. Gott hat ihn zur Sünde gemacht. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und ich befürchte, dass die Art, wie Gott mit uns verfahren ist, dass das unsere Herzen viel zu wenig regiert. Dass wir sehr schnell bei der Hand sind mit Recht und sagen, ja, es muss auch alles rechtlich hergehen und so weiter. Ja, es ist wahr, Gott ist gerecht. Gott wirkt Gnade und Bewahrung vollkommenen Rechts. Das ist wahr. Denn er richtet die Schuld vollkommen, entsprechend seiner Gerechtigkeit. Aber in diesem Gleichnis vom Schalksknecht, so wie Luther dieses Gleichnis überschreibt, dem so viel vergeben wird, eine unermessliche, von ihm nie abzuzahlende Schuld, das Böse an diesem Knecht war, dass die Vergebung, die er empfangen hatte, das Gute, das ihm getan wurde, sein Herz nicht veränderte. Das war das Böse. Ja, wehe uns, wenn unser Herz von dieser Gnade Gottes nicht verändert wird. Kapitel 6. Hier können wir sagen, jetzt spricht Paulus von einem anderen häufigen Schluss, Fehlschluss, der aus der Gnade gezogen wird. Manche, die haben so geurteilt. Das sind die theologisch ein bisschen höherfliegenden. Alles ist Gnade. Es ist wirklich Gottes Werk der Errettung. Und der Mensch ist völlig verderbt. Und weil das Werk der Errettung, weil alles Gnade ist, wird Gott alle retten und wir müssen nichts tun. Es wurde vorgestern aus dieser Biografie von William Carey vorgelesen hier. William Carey führte einen 10 Jahre langen Kampf, um seine Denomination davon zu überzeugen, dass wenn Gott die Heidenvölker, mit denen jetzt das britische Imperium durch ihre Eroberungen in Indien und auch durch die Entdeckungsfahrten des William Cook in Berührung kam und mit denen sie bekannt wurde, wenn Gott diese Heiden retten wollte, dann würde er es nicht tun durch Erdbeben und durch Pest und durch Donner und Blitz. Das haben manche gedacht. Gott würde sie so aufrütteln. Und Carey kam zur Überzeugung, oder trug diese Überzeugung in sich, trug sie dann auch vor, dass wenn Gott die Heiden retten will, dann wird er es tun durch solche, die das Evangelium kennen und ihnen predigen. Wir müssen also arbeiten. Alles Mitarbeiter Gottes. Mitarbeitender mahnen wir euch. Und jetzt redet der Apostel in diesem Kapitel 6, 1 bis 10 davon, wie er arbeitet, wie er dient. Als ein Gefäß, ein schwaches Gefäß, aber geheiligt und dem Herrn hingegeben. Die Gnade Gottes, die Tatsache und die Wahrheit, dass in der Errettung Gott alles tut, dass er wirklich der Herr der Welt ist, der souveräne Herr und Herrscher, der alles lenkt. Diese Wahrheit darf uns niemals zu dieser Schlussfolgerung führen, ja, in dem Fall werden alle gerettet werden, die Gott retten will, und wir können nichts und sollen auch nichts dazu tun. Gott wird und will retten, ja, aber er tut es auf dem von ihm verfügten Weg, durch die von ihm verfügten bestimmten Mittel, und das ist die Predigt des Evangeliums, und das ist der Glaube an dieses Evangelium. Und darum müssen wir das Evangelium predigen, damit Menschen glauben können, den Namen des Herrn anrufen und errettet werden können. Mitarbeitender mahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Nun, man kann das jetzt verschieden auslegen, dass Paulus hier immer noch von seinem Dienst der Versöhnung redet gegenüber der Welt. Aber vielleicht denkt er jetzt auch an die Korinther, an die Gläubigen und erinnert sie daran, schaut, als ihr zum Herrn riefet, hat er euch errettet. Zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört, am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Und diese Gnade Gottes möchte sie doch an euch nicht vergeblich sein, sondern möchte sie euch lehren und euch ein Herz geben, das dankbar ist für Gottes Hilfe und euch deshalb dazu treibt, für Gott zur Verfügung zu stehen, dass er euch verwenden kann in seinem Dienst. Und jetzt redet Paulus von seinem Dienst, Verse 3 bis 10, verschiedene Merkmale seines Dienstes. Indem wir in keiner Sache irgendeinen Anstoß geben, auf dass der Dienst nicht verlästert werde, sondern in allem muss er weisen als Gottes Diener, in vielem ausharren, also geheiligte Gefäße und hingegebene Gefäße, ausharren, in Drangsalen, Nöten, Ängsten, Streichen, Gefängnissen, Aufständen, Mühen, Wachen, Fasten. Das ist jemand, der wirklich nicht zu Hause sitzt und einfach wartet, bis Gott die Welt bekehrt hat. Und dann seine Reinheit, geheiligt, in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Gütigkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe. Im Wort der Wahrheit, darüber haben wir schon gesprochen. Das Wort der Verkündigung. In der Kraft Gottes, nicht Menschenkraft. Paulus auch schon angesprochen. Durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, also Kampf. Durch Ehre und Unehre. Durch böses Gerücht und gutes Gerücht, das Verführer und Wahrhaftige. Den einen ein Wohlgeruch und den anderen eine Pest. Als sterben und siehe, wir leben. Als gezüchtigt und nicht getötet, kommt uns auch bekannt vor, aus Kapitel 4 schon. Als traurige, allezeit uns freuend, als arme, und jetzt kommen die Ergebnisse. Arme, aber viele reich machend. Das ist kein Kontrast zur Tatsache, dass Gott alles gibt. Aber er verwendet uns, um all das, was er gibt, anderen weiterzureichen. Arme aber viele reich machen, das nichts habend und